Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Ich freue mich wieder über alle, die mir heute zuhören oder auch zusehen. Es geht heute um einen großen Plan, um einen ganz großen Plan und nicht um einen geheimen Plan oder um einen geheimen Masterplan. Über so etwas habe ich in etwas ironischer Absicht in der letzten Woche gesprochen. Nein, es geht um einen Plan, der ganz offen auf dem Tisch liegt. Und diesen Plan hat die Europäische Kommission vorgeschlagen. Und man lässt sich da nicht lumpen mit dem Geld ausgeben und auch mit den Planungszielen. Und was die Stoßrichtung ist, das merkt man schon im allerersten Wort der Pressemitteilung oder in dem ersten Teil der Überschrift der Pressemitteilung, die lautet nämlich die Stunde Europas. Da denken also eine ganze Menge sehr wichtiger politischer Entscheidungsträger, dass jetzt die Stunde Europas geschlagen hat. Nun muss man dagegen nicht unbedingt erstmal was haben, was die Stunde Europas schlägt. Europa, das ganze Europa, nicht nur die Europäische Union, hat sehr viele sehr wichtige Beiträge zur menschlichen Zivilisation geleistet. Und auch heute leben viele Europäer in vielen Ländern doch in relativem Wohlstand, in absolutem Wohlstand, wie auch immer. Sie leben nicht so schlecht. Und Europa ist mit seiner gerade aufgehobenen, langsam wiederhergestellten Freizügigkeit und einigen anderen Dingen ein ganz guter Ort zu leben. Doch was das Gefährliche an diesem Begriff, die Stunde Europas ist, ist etwas ganz anderes. Denn in der Logik derer, die diesen Plan geschrieben haben, die diesen Plan ausarbeiten und die diesen Plan exekutieren werden, denn man kann sicher sein, dass er mit kleinen kosmetischen Änderungen tatsächlich dann durchgeführt wird. Also bei all denen, die diesen Plan schreiben und exekutieren, ist Europa eins, ein zentralistisches Gebilde, ein Gebilde, wo die oberste Ebene vielleicht mal großzügig ein paar Brotkrumen an untere Ebenen, insbesondere an die einzelnen Menschen gibt, aber wo ansonsten dort oben doch das Wissen konzentriert ist und die wissen, was richtig für Europa ist. Das ist das Europa, dass viele wollen, dass die wollen, die diesen Aufbauplan formuliert haben, die ihn weiter ausarbeiten werden und die ihn exekutieren werden. Das ist aber, und drum heißt das heute mein Podcast, der Zerstörungsplan. Das ist aber ein Plan, der die Teilung oder die Fundamente Europas massiv gefährdet und potenziell zerstört, die dazu beigetragen haben, dass Europa ein lebenswerter Ort zum Leben ist, dass hier viele ökonomische, zivilisatorische Entwicklungen der Menschheit ihren Ausgangspunkt genommen haben, dass es einen im Weltvergleich relativ hohen Lebensstandard gibt. Diese Grundlagen, die Grundlagen dafür, die vergessen diejenigen, die sich heute unter Ignorierung großer Teile der Geschichte als die großen Europäer bezeichnen, die vergessen das. Die vergessen, dass Europa auf Vielfalt, Verantwortung, Unternehmertum, Dissens, der Möglichkeit, der mühsam erlernten Möglichkeit, Dissens friedlich auszutragen, Schritten ins Neue ohne zentrale Vorgabe, dass es darauf Europa beruht, dass darauf auch viele der Institutionen, die wir haben, beruhen. Rechtsstaatlichkeit, das kommt zumindest hier immer noch mal vor. Marktwirtschaft, das Wort kommt, glaube ich, überhaupt nicht vor. Es kommt Märkte vor, komme ich nachher noch ein bisschen kurz drauf zurück. Dass also die Vielfalt, die Möglichkeit, Neues zu ergründen, die Möglichkeit, friedlich im Wettbewerb zu stehen und friedlich zu kooperieren, aber auch für sich selber Verantwortung zu übernehmen, die sich in einem längeren historischen Prozess herausgebildet haben, in einem Jahrhunderte, Jahrtausende langen Prozess herausgebildet haben, dass das die Grundlage für den Wohlstand ist. Und die Stunde Europas wäre das viel stärker noch, als es heute jetzt noch existiert, in den Institutionen wiederzubeleben. Was aber die Europäische Kommission will und wofür sie die Unterstützung nicht nur vieler Politiker, sondern auch vieler Menschen hat und vieler Kommentatoren natürlich und der öffentlichen Meinung, ist genau das so weit wie möglich zurückzudrängen. Europa war immer ein Kontinent, auf dem immer neues Wissen entstanden ist, auf dem sich folglich auch sehr viel geirrt wurde, in jeder Hinsicht, in wissenschaftlicher Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht, auch bei der Gestaltung, Weiterentwicklung politischer Institutionen und so weiter, religiöser Institutionen, religiöser Werte, es wurde sich immer viel geirrt, weil sich niemand anmaßen konnte, das Wissen monopolisiert zu haben und zu wissen, was der richtige Weg für ganz Europa war. Also vielleicht glauben heute noch viele, dass sie das wissen, aber sie hatten zumindest nicht die Machtinstrumente, das durchzusetzen. Deshalb war Europa immer ein Flickenteppich, der sich immer weiter verschönert hat, sofern sich Flickenteppiche verschönern können. Es gab immer die Möglichkeit, hin und her zu wechseln zwischen Ländern, Gebieten mit ganz unterschiedlichen Wertesystem, mit ganz unterschiedlichen Institutionen, mit ganz unterschiedlichen Strukturen des privaten Eigentums. Und es gab privates Eigentum. Es gab einen immer mehr wachsenden, seit vielen Jahrhunderten immer stärker wachsenden Schutz privaten Eigentums, sozusagen eine Entpolitisierung des Eigentums. Das ist die Grundlage dafür, dass Europa so wirtschaftlich stark geworden ist. Und dabei meine ich nicht, dass Europa eine Großmacht sein will, das steht ja auch immer noch hier drin, dass Europa global Einfluss ausüben will. Nein, sondern ich meine, dass viele Bürger, viele Menschen hier, sehr viele Menschen in Frieden und in Wohlstand leben können. Das an der wesentlichen Grundlage ist dafür die Vielfalt, die Toleranz und Institutionen, die Eigentum schützen, Institutionen, die Meinungsfreiheit und so etwas schützen. Und die Möglichkeit, unternehmerisch tätig zu sein. Moderne Begriff des Unternehmertums, das moderne Konzept des Unternehmertums ist vielleicht noch besser, ist in Europa entstanden. Unternehmer kommen hier gar nicht vor. Private Eigentümer kommen eigentlich nur vor als Kapitalgeber für staatliche Maßnahmen. Aber gehen wir mal ein bisschen durch. Also es beginnt die Stunde Europas, was ja die Stunde der europäischen zentralisierten Institutionen ist. Vielleicht kleine Nebenbemerkung, ich lehne nicht vollständig europäische oder EU-weite. Ja, das ist ein anderer Diskussionsstrang, aber wir reden ja über die EU, wir reden nicht über ganz Europa, ist ganz klar. EU-weite Institutionen haben Berechtigung, meiner Ansicht nach, weil ich tatsächlich ganz stark an die vier Freiheiten glaube, an die Möglichkeit, sich anzusiedeln, wo man möchte, des Warenverkehrs, des Kapitalverkehrs, und so weiter. Und dafür braucht man gewisse rechtsstaatliche Strukturen. Dazu braucht man noch irgendeinen Haushalt wahrscheinlich. Ja, aber wenn es weitergeht, dann ist die Frage aus freiheitlicher Perspektive, wozu muss Problem XY auf europäischer Ebene gehandelt werden? Zentral. Warum muss das zentral gesteuert werden? Und diese Frage sollte man sich immer wieder stellen und freiheitlich hat man eine Präferenz, außer wenn es um ganz allgemeine Regeln, die Durchsetzung, Schutz des Eigentums zum Beispiel oder sowas geht, Schutz individueller Rechte, vielleicht noch Schutz rechtsstaatlicher Verfahren, liegt die Beweislast immer bei den Zentralisten. Heute scheint das irgendwie umgekehrt zu sein. Die Zentralmacht gibt die Kompetenzen, weil sie es eigentlich besser weiß oder denkt, es besser zu wissen. Zähneknirfen ab und zu auch mal an die einzelnen Staaten. Und das wird verbrämt unter Zukunftsfähigkeit, Solidarität und allen möglichen Begriffen. Es geht also hier um ein neues Aufbauinstrument namens Next Generation EU. Aufbauplan, Kriegsrhetorik, es ist alles kaputt. Gehen wir nicht so sehr in die historische Dimension hier, Aber das, was jetzt gerettet werden muss aus Meinung, in der Meinung der Europäischen Kommission, zum Beispiel Italien mit seinen absolut maroden Finanzen, das ist nicht zerstört worden. Die italienischen Finanzen und auch einige andere sind nicht zerstört worden durch irgendein Virus. Viren können keine Finanzen zerstören. Auch allein, wenn ein Virus Finanzen zerstören könnte, Staatsfinanzen zerstören könnte, könnte das nicht sein, weil der italienische Staatshaushalt, das italienische Bankensystem gleich mit, schon vorher vollkommen marode waren. Es wird also versucht, in diesem Plan, diesem großen Plan, der, da kann man unterschiedlich rechnen, aber die Zahl, die immer kolportiert wird, ist 750 Milliarden Euro umfasst über die nächsten Jahre. Dieser Plan perpetuiert etwas. Darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen, was uns die nächsten Jahre verfolgen wird. Jedes Problem wird irgendwie auf das Virus zurückzuführen, wird zurückgeführt werden. Und da muss man eben zwei Korrekturen machen. Die erste ist, ein Virus zerstört erstmal gar nichts, jedenfalls nichts an physischer Infrastruktur, es zerstört kein Geld, sondern die politische Reaktion auf die Verbreitung, Ausbreitung eines Virus zerstört irgendetwas, kann irgendetwas zerstören. Aber viele der Probleme, mit denen sich hier befasst wird, in diesem Papier sind gar keine Schäden, selbst nicht der politischen Reaktion, wie richtig oder falsch die ist, sei dahingestellt, auf das Virus, sondern sind Folgen langwieriger Entwicklung innerhalb der Europäischen Union, eines langsamen Abbaus der Verantwortlichkeit von Regierungen für das, was sie tun, vor ihrem eigenen Volk und vor ihren Partnern, mit denen sie ja in der eigenen Wahrnehmung jedenfalls, na, vielleicht nicht meine eigene Wahrnehmung, in der eigenen Rhetorik solidarisch verbunden sind. So, das ist das eine gefährliche Motiv am Aufbauplan für Europa für 750 Milliarden. Das zweite ist, dass viele zentralisierte Planungsprojekte jetzt sozusagen eine neue Legitimationsgrundlage bekommen, so auch der Green New Deal oder Green Deal, den Ursula von der Leyen ja schon bei ihrer Amtseinführung oder schon bei ihrer Bewerbung dafür, dieses Amt zu bekommen als Kommissionspräsidentin, angekündigt hat. Und das ist, versucht ein Anklang an den New Deal von Roosevelt, ein extrem problematisches Konzept. Ein planwirtschaftliches Konzept, vor allem ein regulatorisches und zentralisierendes Konzept. Das war der New Deal in den USA. Es hat ein großer Teil der zentralen Regulierungsbehörden der Vereinigten Staaten sind Ergebnisse des New Deal. Überhaupt die Möglichkeit, in viele Bereiche der Bundesstaaten hineinzuregieren und auch Finanzströme zu zentralisieren, sind Ergebnisse des New Deal. Und das ist auch das Ziel von Ursula von der Leyen, von der Europäischen Kommission insgesamt. Wir schauen uns jetzt gleich mal ein bisschen dieses Konzept an, diese 750 Milliarden. Zuvor aber noch so einen ganz klaren Satz, der die Stoßrichtung des Ganzen zeigt, der für den Bereich interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau zuständige Vizepräsident der Kommission, Herr Šefčovič, unterstrich: Der Aufbau bedarf klarer politischer Vorgaben. Und da haben wir letztlich den Kern des Ganzen. Es sollen wirtschaftliche Prozesse, politische Prozesse gesteuert werden nach ganz klaren Vorgaben. In einem sehr großen Raum. Sehr vielen Mitgliedsländern, sehr vielen Menschen. Klare politische Vorgaben aus der Zentrale. Und das wird übrigens weder besser noch schlechter wahrscheinlich, was auch nicht besser, wenn man das demokratisch legitimiert. Wenn es sozusagen durch Mehrheitsentscheidung im Europäischen Parlament legitimiert wird, und das wird es. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber das macht es weder besser noch schlechter. Das Problem ist, dass viele Fragen überhaupt auf zentraler Ebene entschieden werden. Und dass damit Entwicklungen perpetuiert werden, in die Zukunft sehr lange fortgesetzt werden, die gerade dazu geführt haben, dass Staaten die Möglichkeit hatten, sehr unverantwortlich zu handeln. sich zu überschulden, vor ihren Bürgern keine Rechenschaft darüber abgeben zu müssen, was sie eigentlich mit ihrem Geld machen und was daraus wird. Weil Verschuldung plus europäische Mittel ganz gut dazu dienen konnten, das zu verschleiern. Und wie immer, wenn wir einen großen Plan erleben, einen großen Plan oder einen großen Plan beobachten, sehen, der auf einer politisch möglichst hohen Ebene für möglichst viele Menschen gemacht werden, ist es natürlich ein Zukunftsplan, es ist ein Aufbauplan, es ist eine, also alles nur Investitionen, wofür da das ganze Geld ausgegeben wird. Dabei können Staaten in einem einigermaßen vernünftigen Sinne dieses Begriffes überhaupt nicht investieren. Unternehmer können investieren, Individuen können investieren und dann werden sie erleben, ob das eine sinnvolle Investition war, abhängig von ihren Zielen. Doch man will hier einen fairen, ich zitiere jetzt, fairen sozioökonomischen Aufbau vorantreiben. Man will auch, die Europäische Kommission will auch den Binnenmarkt wiederbeleben. Doch, und da komme ich dann zum Schluss dazu, zum Binnenmarkt, zu Wettbewerb, zu Einkommen, ist eigentlich, wird gar nichts gesagt. Der Binnenmarkt ist nur irgendwie, ist das ist so, was man heute so bläh sagt, die Wirtschaft, die muss schon irgendwie funktionieren. Irgendwo muss das Geld ja auch langfristig herkommen, auch wenn erst ab 2028, glaube ich, oder 2027 zurückgezahlt werden soll, diese Kredite. Aber das Wort Deregulierung, das Wort Unternehmertum, das kommt alles gar nicht vor. Das Wort Schranken einreißen für Unternehmer, für einzelne Menschen, Barrieren beheben, das kommt alles nicht vor. Kann man durchlesen, von vorn bis hinten. Nee, die Unternehmer sind sozusagen, oder die Unternehmen sind so ein bisschen die Melkkühe, die zahlen können, die auch Zuschüsse kriegen, massiv. Ich sage auch gar nicht, dass Unternehmer nun diesen Plan unbedingt sich entgegenstellen werden oder dagegen was haben. Die kriegen ganz viele Subventionen. Wer da richtig nah dran ist und dem Green New Deal mit, bei dem Green New Deal mitmachen will, dem wird es gar nicht so schlecht gehen. Aber es ist zentralistisch geplant. Klare politische Vorgaben. Und dann soll Europa resilient werden, also widerstandsfähig, nachhaltig und fair. Und was fair ist, entscheiden nicht etwa verschiedene Menschen, verschiedene Unternehmen, verschiedene Gruppen von Menschen, indem sie das miteinander aushandeln. Nein, das entscheidet mit den klaren politischen Vorgaben, von denen Herr Šefčovič so viel spricht. Entscheidet die, nicht etwa Europa, um Gottes Willen, Europa kann nichts entscheiden. Es entscheidet die Europäische Kommission und die zahlreichen Agenturen, die da drumherum sind, mit Unterstützung der Regierung der Einzelstaaten. Next Generation EU, wie das dann heißt, wird 750 Milliarden Euro an Kredit aufnehmen aufgrund des hohen Kreditratings der Europäischen Kommission. Natürlich hat die Europäische Kommission und Europa ein hohes Kreditrating. Sie werden immer jemanden finden, der die Kredite zurückzahlt. Da gibt es dann auch einen Plan zu, in Abhängigkeit vom GDP, also vom Bruttosozialprodukt der Länder und sowas. Nicht etwa in Abhängigkeit übrigens vom Wohlstand der Menschen oder vom Eigentum der Menschen. Nein, GDP, wer mehr produziert, zahlt mehr. Wer weniger produziert, zahlt nichts, der kriegt nur. Von diesen 750 Millionen werden übrigens 500 Millionen als direkte Zuwendung geleistet. Nun kann man, ich würde so nicht argumentieren, nun kann man aber argumentieren, dass vielleicht in einer solchen Phase, wer auch immer die Krise ausgelöst hat, jedenfalls das Virus war es nicht, oder das Virus die Krise verursacht hat, ausgelöst hat vielleicht das Virus, die Krise, ja. Jedenfalls diese Kulmination der Krise, krisenhafte Tendenzen in der Wirtschaft waren massiv schon vorher da. Das ist wieder die Gefahr des Narrativs. Man wird jetzt erzählen, das Virus hätte dieses wunderbar blühende Europa irgendwie dann in den Abgrund gerissen. Doch dazu heute nichts. Also jedenfalls könnte man sagen, so ein bisschen Geld, um Unternehmen zu stützen, kann man vielleicht legitimieren. Aber es wird ja als Zuschüsse, dieses Geld wird als Zuschüsse gezahlt, nicht mal als Kredit. Und sie werden durch die Kommission verteilt. Ich komme da gleich drauf zurück. Vorher jedoch die kleine Werbeeinblendung. Sie können diesen Podcast und das ganze Audio- und audiovisuelle Angebot von Eigentümlich Frei unterstützen. Wie das geht, finanziell unterstützen. Sie unterstützen es ja vorhin, indem Sie uns zuhören und darüber freuen wir uns. Sie können es auch finanziell unterstützen. Sie können dafür bezahlen. Wie das geht, finden Sie überall auf jeder Plattform, auf der Sie das gerade sehen oder hören, direkt darunter. Da finden Sie den Link dazu und wir würden uns freuen. Doch zurück zum Thema. Gehen wir mal etwas näher in das Modell. Next Generation EU mobilisiert Mittel. Mobilisieren, das ist ein schönes Wort, klingt irgendwie gut, mobil, agil wahrscheinlich oder sowas. Ja, nimmt Kredite auf und die müssen dann die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten zurückzahlen. So einfach ist der Zusammenhang, nicht anders. Also es gibt erstmal die, wollen die Mitgliedstaaten bei Investitionen und Reformen unterstützen. Übrigens, die Reformen sind eben nicht, gerade nicht Reformen zu mehr Marktwirtschaft, Reformen zu mehr Ermöglichung von Unternehmertum. Nein, das sind Durchsetzung von Green New Deal, Fairness-Programme und sowas alles. Was immer Fairness ist. Spannender Begriff im Übrigen. Also die neue Aufbau- und Resilienzfazilität im Umfang von 560 Milliarden Euro wird Mittel für Investitionen und Reformen bereitstellen, auch im Zusammenhang mit dem ökologischen und dem digitalen Wandel. 560 Milliarden. Kann immer jemand sagen, das ist eigentlich gar nicht viel und große Unternehmen sind noch wertvoller, stimmt alles, aber es ist denn doch eine Menge Geld. Es sind mal so ganz grob über den 1000 gepeilt. 1000 Euro pro Einwohner der EU, ein bisschen mehr. Aber wir bleiben bei ganz einfachen runden Zahlen. Dieses Geld wird von der Europäischen Kommission über die Mitgliedstaaten verteilt nach bestimmten Kriterien. Und es wird über Kredite finanziert. Ich gehe gar nicht in die ganzen EU-Programme da hier rein, aber es steht eine ganze Menge dahinter. Es soll eine ökologische eine grüne Transformation geben. Das heißt, dieses Geld wird ausgegeben, nicht etwa zur Unterstützung von Projekten, von Investitionen, von privaten Investitionen? Nein. Das Geld wird ausgegeben, um ganz klare politische Vorgaben zu erfüllen. Und das ist letztlich das Ziel dahinter, nicht die Europäer wohlhabender zu machen. Dann müsste man ganz andere Wege gehen, sondern bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Die Landwirtschaft kriegt natürlich auch etwas. Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums wird mit 15 Milliarden Euro aufgestockt, um die strukturellen Veränderungen vorzunehmen und so. Das sind alles, das muss man sich immer überlegen. Wir reden ja immer, wie viel privates Geld da ist und wie viel eigentlich Geld für Investitionen da ist. Es investiert nur niemand. Oder es investieren zu wenige in Europa, die investieren lieber in anderen Ländern. Kann man sich immer fragen, warum tun die das eigentlich? Also, in Dinge zu investieren, in die die Menschen freiwillig nicht investieren würden. Oder genauer gesagt, um es noch einfacher zu sagen, Geld für Dinge auszugeben, in die niemand investiert. Weil die Staaten geben jetzt Geld aus, die Europäische Kommission gibt jetzt Geld aus, was später von den Menschen zurückgezahlt wird. Natürlich nicht von der Europäischen Kommission. Es ist ja letztlich auch nicht die Europäische Kommission besonders kreditwürdig und bekommt besonders niedrige Zinsen. Was überhaupt noch geht, besonders niedrige Zinsen zu bekommen. Jedenfalls, sie sind ja nicht deshalb kreditwürdig, weil sie ein tolles Unternehmen hätten oder so, sondern weil man ihnen zutraut, das Geld zur Zurückzahlung immer irgendwie von den Bürgern, die unter ihrer Herrschaft leben, zu bekommen. Deshalb sind die besonders kreditwürdig. Hinzu kommt noch, kein Nebenaspekt, ein wichtiger Aspekt, die Europäische Zentralbank, die im Zweifelsfall auf dem Sekundärmarkt diese ganzen Dinge auch noch aufkaufen wird, diese ganzen Schuldverschreibungen, die da entstehen werden. Vielleicht ist irgendwann die Europäische Kommission nur noch bei der Europäischen Zentralbank verschuldet, wer weiß. Das erleichtert das Geldaufnehmen. Also hier werden dann verschiedene europäische Projekte, Pet Projects, die immer Interessengruppen haben, die ihnen gefallen, finanziert. Und das zerstört die Grundlagen. Deshalb ist es ein Zerstörungsprogramm. Weil eben nicht private Investitionen, die immer darauf aus sein müssen, irgendjemanden zu befriedigen, irgendjemand etwas anzubieten, wofür der dann auch bezahlt oder sie dann auch bezahlt, unterstützt, sondern weil zentrale politische Investitionen oder politisches Geld ausgeben unterstützt wird. Da gibt es dann zum Beispiel die Fazilität für strategische Investitionen und strategischen Sektoren. Dann gibt es ein neues Gesundheitsprogramm, um die Lehren aus der Krise umzusetzen. Das kommt gar nicht so gut weg, nur 9,4 Milliarden. 94,4 Milliarden für grundlegende Forschung im Bereich Gesundheit und Resilienz sowie grüner und digitaler Wandel. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich viel Geld, ja, gehört ja auch dazu. Gehört zur dritten Säule, die Lehren aus der Krise umsetzen. Ich bin jetzt mal gesprungen, ich komme zu der zweiten Säule gleich nochmal. Das heißt also, Forschung, deren Ziel und in gewisser Weise auch teilweise jedenfalls die Resultate politisch gesteuert werden. Ich mag mir gar nicht die Mechanismen vorstellen, nach denen dieses Geld verteilt wird und wie das controlled wird und so weiter. Es ist ganz viel Geld. Und Gesundheitsforschung, hört man doch immer, die wären alle so reich, das ist ganz profitabel eigentlich, wenn sie an den Bedürfnissen der Menschen orientiert wird. Das Einzige, was dieser Sektor braucht, wo es ja in der Bedürfnispyramide relativ weit oben steht, gesund zu bleiben, ist einfach Deregulierung, Vereinfachung und sowas. Dann gibt es ganz viele private Investoren in den Gesundheitssektor. So, und die Wirtschaft in der EU, das ist der zweite Punkt, wie gesagt, die Reihenfolge ist etwas verdreht, durch Anreize für private Investitionen anzukurbeln. Anreize für private Investitionen sind offengefecht, die brauchen keine Anreize, die brauchen zumindest die Vorstellung davon, dass diese Investitionen sich lohnen. Nein, es geht aber darum, Investitionen oder Geld ausgeben auf bestimmte Sektoren auszurichten. Nicht auf die Sektoren, die die Investoren frei wählen, sondern auf Investoren, die in der Europäischen Kommission gewählt werden. Darum geht es. Und das zerstört die Zukunftsfähigkeit Europas. Das zerstört die technologische Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Hier wird dann oft geredet, Europa muss strategisch handlungsfähig, wettbewerbsfähig sein und sowas. Nicht Europa muss handlungsfähig sein. Die Unternehmen, die Menschen selbst müssen handlungsfähig sein. Das ist das Entscheidende. Und auch die Organisation, die es gibt, alle sollen handlungsfähig sein. Und die Handlungsfähigkeit wird nicht gestärkt, sondern eingeschränkt durch politische Vorgaben, die durch das viele Geld, was genau diese Organisation, diese Unternehmen, eigentlich erst in den Haushalt reinzahlen oder zumindest zukünftig reinzahlen, werden oder werden müssen. Dadurch wird das geschaffen. Dadurch wird Europa übrigens auch, und damit komme ich zum resilient, indem es einen Wettbewerb gibt auf freien Märkten. Darum, welche Strategien vernünftig sind, welche Leistungen, Güter notwendig sind, um die Menschen, die Unternehmen, die Organisationen, vielleicht auch die Staaten widerstandsfähiger gegen alle möglichen Arten von Krisen zu machen. Doch das wird zerstört, darum ist es ein Zerstörungsplan. Und das ist letztlich, da werden wir mal direkt hayekianisch, ein Wissensproblem. Hier glaubt eine Gruppe von politischen Entscheidungsträgern, dass sie die Richtung für die Menschen auf einem ganzen Kontinent vorgeben könnten und ihnen sagen könnten, wo sie investieren sollen. Investoren sind ja sowieso nur irgendwie die Melkkühe. Das sind übrigens teilweise dankbare Melkkühe, die dorthin, wo die Europäische Kommission das sagt, ihr Kapital absondern, ihr Geld absondern. Ob es dann noch Kapital ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Die Investitionsmittel, die für politische Investitionen absondern. Davon, Innovation ist ja immer nur, über Innovation, Neues, wird ja immer nur in Milliarden geredet. Als wenn man mehr Geld nach politischen Vorgaben in irgendeinem Bereich schickt, dort Innovation erzeugt. Zumindest Innovation in einer Art, die den Menschen dann hinterher Güter verschafft, die sie wirklich haben wollen. Davon, dass vielleicht Überregulierung geförderte Verantwortungslosigkeit von lokalen und nationalen Regierungen ein Grund sein könnten für das immer noch schwache Wachstum in der Europäischen Union. Dass die europäische Geldpolitik, die Geldpolitik auf europäischer Ebene, einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass wir immer mehr Zombie-Unternehmen, Zombie-Staaten bekommen, die eigentlich gar nicht mehr irgendwie zahlungsfähig sind. Darüber wird kein Wort geredet. Hier wird vom Binnenmarkt geredet in einer Form, als gehe es nur darum, irgendwie die Ressourcen heranzubekommen, um die politischen Ziele der Kommission, das politische Führung, zu erreichen, die politischen Ziele. Doch das ist das Gegenteil von dem, was Europa, was die europäische Kultur, die europäische Wirtschaft, die europäische Zivilisation zu dem gemacht hat, was sie ist. Und drum ist das ein Zerstörungsplan. Er wird nicht die so große Zerstörung anreden, weil es auch Kräfte gibt, die dagegen wirken. Aber es ist ein Zerstörungsplan für Europa. Es ist nicht nur ein Zerstörungsplan für Wohlstand, sondern es ist ein Zerstörungsplan, der das Erfolgsgeheimnis Europas zerstört oder die Erfolgskonzepte für Europa zerstört. Denn Europa ist groß geworden eben nicht wegen einer zentralen Macht. Und Europa ist auch groß geworden, über das Wirtschaftliche habe ich jetzt ausführlich gesprochen, durch institutionellen Wettbewerb. Dadurch, dass einzelne Länder eigene Ziele sich gesetzt haben. Und nicht umgekehrt. Dass irgendjemand ganz oben gesagt hat, ihr verfolgt jetzt alle dieses Ziel und wir sagen euch das. Von den ganzen Bürokratien, die da entstehen werden, um diese 750 Milliarden zu verteilen, nach immer komplexeren Kriterien, will ich jetzt gar nicht reden. Die sind wirklich im Zusammenhang mit dem Ganzen wahrscheinlich nur Peanuts. Das Problem ist, dass massiv Arbeitskraft, Kreativität, materielle Mittel nach politischen Kriterien zugeordnet werden und nicht nach den Präferenzen derer, denen sie gehören. Und wie gesagt nochmal, und das ist der Abschluss, das heißt nicht, dass nicht viele Unternehmen davon profitieren werden. Bloß es untergräbt die institutionellen Grundlagen einer freiheitlichen Ordnung in Europa. Das wird passieren und das macht Europa natürlich weniger resilient, dann weniger widerstandsfähig. Das macht die Einzelnen weniger widerstandsfähig. Und so wird es das Gegenteil von dem erreichen, was es verkündet zu erreichen. Was es wahrscheinlich erreichen wird, ist natürlich eine massive Stärkung der politischen Führungsfähigkeit der Institutionen, der zentralen Institutionen der Europäischen Union. Bloß das ist eben gerade etwas, was Wohlstand zerstört. Langfristig. Was kurzfristig eine große Wohlstandsillusion schaffen kann, ohne jede Frage. Während viele Dinge entstehen. Bloß ob die jemand braucht, dafür haben die Politiker leider kein Kriterium. Und deshalb ist Dezentralität wichtig. Deshalb ist Unternehmertum wichtig. Entscheidend. Wenn man das immer weiter einschränkt oder nur zur Melkkuh für die politische Ressourcenallokation macht, dann ist es ein Zerstörungsplan, was hier vorgelegt wurde und kein Aufbauplan. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Auf diesen Plan werden wir sicher noch zurückkommen. Vielleicht verdient er auch sogar in den Details noch einen zweiten Podcast. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal und verbleibe. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ich freue mich wieder über alle beim nächsten Mal. Und tschüss.